Guten Morgen. Schön, wieder eure Gesichter zu sehen. Da ich letztes Mal dann doch ein bisschen länger gepredigt hatte, als ich dachte, habe ich heute mal eine Erinnerung mitgebracht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid wach. Sonntags morgens muss man immer so wach sein. Dann, ne? Jetzt einen schönen Kaffee oder so wäre auch nicht schlecht. Ne? Kennt ihr diesen, es gibt ja so unterschiedliche Arten von Kaffees. Ne? Kennt ihr doch. Kennt ihr Bodensee-Kaffee? Das ist, wo man bei einer vollen Tasse noch den Boden sehen kann. Es gibt aber auch Auferstehungskaffee. Kennt ihr den? Der ist so stark, dass wenn man den aus dem Friedhof ausschüttet, dann stehen die Toten noch auf. Den mag ich nicht. Also nicht den Kaffee. Ja, ich habe nachgeforscht, ich bin ja mal interessiert, was andere so zu in Predigten sagen zu Themen, die ich mir auswähle oder respektive die mir von Gott vorgelegt werden. Und über den Bibeltext aus Philipper 3, den wir gehört haben, da findet man doch einige Predigten. Aber dieser eine Punkt, worauf es mir ankommt, in Philipper 3, Vers 10, diese eine Formulierung, die wird interessanterweise immer wieder von Predigern übergangen. Wird nur kurz erwähnt, dass da was von Auferstehung steht und dann geht man weiter. Dabei formuliert Paulus hier sehr eigentümlich und ich denke, es lohnt sich, wenn wir da mal hingucken. Und ich habe ja letzten Sonntag abends mir im Internet die Predigt angehört, die ihr letzte Woche gehört habt. Vielen Dank an die Technikbahn. Und während ich dazu hörte, erinnerte ich mich eben an diese Aussage von Paulus. Letzte Woche habt ihr von der Himmelfahrt gehört, so in der Vorschau auf kommenden Donnerstag. Und ich möchte jetzt nochmal kurz zurückblicken auf Ostern, nämlich auf die Auferstehung. Eigentlich ist es ja so, dass wir das falsche Symbol an der Kette um unserem Hals tragen. Oder? Wir tragen das Kreuz, haben das Kreuz hier an der Wand als Erinnerung an Christus. Aber Paulus hätte wahrscheinlich was anderes gewählt. Wenn wir im 1. Korinther 15 lesen, ab Vers 13, da steht, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, also damals war es schon so, dass Leute herumliefen und sagten, ja, die Auferstehung, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ist ja, das kann man auch symbolisch sehen und ist ja nicht so wichtig und eigentlich ist ja viel wichtiger, dass er gelebt hat und was er uns gelehrt hat und so weiter. Und darauf sagt Paulus dann eben, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also eigentlich sollten wir kein Kreuz haben, sondern ein Symbol des leeren Grabes. Mit dem weggerollten Stein vielleicht. Gestorben sind alle, die sich Messias nannten und Religionsstifter. Auferstanden ist nur einer. Den Tod überwunden hat nur einer, unser Herr Jesus. Und das ist überhaupt gar nicht symbolisch. Das ist sogar sehr deutlich bezeugt. Sogar durch römische Geschichtsschreiber ist es bezeugt, dass er auferstanden ist und gesehen wurde. Auferstehung ist die Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung auch, dass wir mit Christus auferstehen werden. Das ist so etwas, was wir mit uns tragen. Die Hoffnung darauf, dass wir dereinst mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Das ist aber nicht das, wie Paulus das gesehen hat. Also der hat natürlich von der Auferstehung gesprochen, zum ewigen Leben. Er hat sogar in den Text, das kommt bei der Guten Nachricht Bibel nicht so richtig rüber, da ist im Vers 10 so ein Textproblem. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr nehmt, merkt ihr, dass es anders übersetzt wird, weil da haben die Ausleger Probleme mit. Denn Paulus sagt hier, Vers 11, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und dort steht eigentlich nicht Auferstehung im Grundtext, sondern Herausauferstehung. So, und jetzt haben die Theologen ein Problem. Was ist denn eine Herausauferstehung? Und wieso will Paulus durch ein bestimmtes Leben als Christ dorthin wirken, dass er an dieser Herausauferstehung teilnimmt? Hat er nicht die Hoffnung, dass er wie wir alle auferstehen werden? Doch, die hat er. Aber Paulus war ja eifrig, im guten Sinne. Und ich denke mal, wenn wir in Offenbarung 20 nachlesen, da lesen wir, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, der Gerechten, die dann mit Christus im tausendjährigen Reich herrschen. Möglicherweise meinte er diese, dass er dort schon mit auferweckt wird, weil er so früh wie möglich an der Seite seines Herrn sein möchte und nicht erst nach dem tausendjährigen Reich zum Gericht dann, wenn alle auferstehen. Christus ist auferstanden. Das kann man einerseits nicht oft genug sagen, aber andererseits auch als Ermahnung oder wie das Neue Testament eigentlich immer wieder sagt, könnt ihr mal nachgucken, wenn ihr Gelegenheit habt, den Grundtext zu stöbern, gibt es hier heute Hilfsmittel zu. Eigentlich steht ja im Neuen Testament so gut wie nie ermahnen, sondern immer ermuntern. Also ermuntern wir uns gegenseitig mit den Worten, Christus ist auferstanden. Also lebe auch auferstanden. Wenn wir es lesen in Philipper 3, Vers 10, dort bringt Paulus eigentlich, er schreibt das aus Rom im Gefängnis. Er hat jede Menge schon erlebt als Nachfolger Jesu. Und er bringt dort eigentlich so eine Essenz zusammen, wo er sagt, darum geht es im Leben als Christ. Darum geht es mir im Leben als Christ und sagt, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Über jeden einzelnen Punkt, den er dort sagt, im Vers 10, lohnt sich eine Predigt zu halten. Weil Paulus in Rom, in der Gefangenschaft, sagt, dass er alles aufgegeben hat, um ihn zu erkennen, dass er ihn erkennen will. Ja, hat er Christus noch nicht erkannt? Natürlich hat er ihn erkannt. Aber er hat auch erkannt, Je mehr ich von Christus erkenne, desto mehr weiß ich, wie wenig ich weiß, wie er eigentlich ist. Und Christus hat uns die Verheißung gegeben in Johannes 15, in seinen Abschlussreden, dass er uns, sich uns offenbaren will. Also nicht nur zur Bekehrung, zur Wiedergeburt hin, sondern darüber hinaus. Das spricht Paulus hier an. Die Gemeinschaft seiner Leiden, ein Thema, worum wir uns in der heutigen Zeit hervorragend drumherum schippern, wo wir uns verdrücken. Wer möchte schon Leiden mit teilen? Schon schwer genug, wenn wir es untereinander tun müssen. Und die Leiden Christi für die ganze Welt erscheinen uns zu groß zu sein. Und doch, wenn man die Erfahrung macht, wie es ist, wenn man nicht nur sentimental oder religiös die Leiden der Welt nachempfindet, sondern wenn man wirklich mit Christus erlebt, wie er sein Leiden mit uns teilt, ist es ein Gewinn. Aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Mir geht es um die Formulierung, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung. Also Paulus sagt hier nicht einfach dann so am Schluss und dass ich dann der Eins mit Christus auferstehe, sondern er möchte jetzt ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wir finden eine ähnliche Formulierung von Paulus noch einmal, die Stärke seiner Auferstehung, aber wir finden sonst niemanden, der von der Kraft der Auferstehung redet. Und ich denke, das lohnt es doch mal hinzugucken, was das denn heißt. Was ist denn die Kraft seiner Auferstehung und wofür brauchen wir sie? Wenn wir als Christen leben, als Menschen leben, das kennt ihr alle, dann erleben wir so den einen oder anderen Tod oder Todesähnliches in unserem Leben. Oder geht das euch nicht so, sondern nur mir? Kann ja sein, weiß ich ja nicht, sonst müsstet ihr mir predigen. Aber ich denke mal, das geht uns allen so. Der Tod in unserem Leben. Und wir wissen, Bibelleser wissen das, weil sie haben es gelesen, dass wir unserem alten Leben sterben sollen, um in Christus zu leben. Also sterben ist ein Thema für uns. Vielleicht haben damals Arno und Andrea deswegen so gesagt, Arno und Andreas, die Lieder machen von damals. Wir haben eine Platte so genannt, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Und wenn man uns anguckt, kann man oftmals der Mahnung sein. Und manche Christen reden so viel vom Sterben, der Sünde sterben, der Welt sterben und überhaupt sterben, 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 dass man irgendwie denkt, ja und leben, wie wäre das denn mal? Wäre auch mal keine schlechte Idee. Ne? Und Paulus redet auch vom Sterben. In Römer 8 sagt er, täglich werden wir gerechnet wie Schlachtschafe. Aber in Christus sind wir mehr als Überwinder. Im Griechen steht da Mega-Überwinder. Mehr als Überwinder. Also wir werden zwar täglich gerechnet wie Schlachtschafe, aber in Christus sind wir mehr als Überwinder. Das sollte man doch sehen, oder? Dieses mehr als Überwinder. Jetzt sollten wir nicht unbedingt in den Superman-Dress durch die Gegend laufen und sagen, jawohl, in Christus habe ich die Kraft. Ich denke, das, was wir unter uns suchen, die Menschen an uns suchen, ist diese lebendige Hoffnung. Dieses Wissen, Christus ist bei mir. Ich bin nicht alleine, ich bin gehalten. Jemand führt mich durch mein Leben. Jemand, der meine Probleme kennt, jemand, der ziemlich gut weiß, wie es mir geht. Und der ein Ziel für mich hat. Wie sieht der Tod in unserem Leben denn aus? So ein paar Stichpunkte, wovor Jesus und die Apostel uns warnen. Das eine ist die Sorgen. Jesus sagt, was sorgt euch um den morgigen Tag? Hat der heutige nicht genug? Hat er recht, ne? Nicht, dass wir für heute schon genügend Sorgen hätten. Nein, wir müssen uns noch Gedanken machen für morgen und übermorgen und später dann. Und, ja, und in der Rente, wie der denn da ist. Und wenn wir Rentner sind, dann denken wir schon wieder weiter. Und die Kinder, wie werden die dann damit umgehen? Und manche trauen sich dann auch nicht weiter zu denken. Sorgen. Sorgen bringen so diesen Flair des Todes mit sich. Sorgen bringen niemanden wirklich zum Lachen, zum Springen, zum Jubeln. Und doch sorgen wir uns. Es ist nicht so, als wenn Jesus das nicht gewusst hätte. Und ich verstehe seine Worte auch nicht, als wenn er sagen würde, hört ihr gefälligst bitte auf, euch Sorgen zu machen. Nein. Sondern er kommt und sagt, der Vater im Himmel, seht die Spatzen an, seht die Lilien auf dem Feld, der Vater im Himmel, er sorgt für sie, sie sehen nicht, sie ahnen nicht. Und doch sorgt er für sie. Und seht die Lilien auf dem Feld. Sie sind schöner gekleidet in ihrer Pracht, als Salomo es jemals war. Weil der Vater sie so versorgt. Und ihr sorgt euch um das Morgen. Und andererseits so interessant, dass die Verheißung, die er uns gibt, für heute gilt und nicht für morgen. Jesus verheißt uns immer, dass er uns heute versorgen wird. Er sagt nie, ich werde euch morgen versorgen. Ist ja kein Wunder, denn morgen ist heute. Also morgen ist morgen dann heute und dann gilt seine Verheißung. Und übermorgen ist dann am Tag danach wieder heute und es gilt seine Verheißung. Seine Verheißung gilt. Aber macht ihr keine Sorgen für morgen und übermorgen? Denn Gott verheißt dir heute, dass er an deiner Seite ist, dass er dir hilft. Ehe jetzt jemand auf die Idee kommt, dass er seine ganzen Versicherungen kündigt und so weiter, lacht nicht, solche Christen sind mir begegnet. Im Alten Testament finden wir auch, dass das ein sehr schlechter Hausherr ist, der für seine Familie nicht über seinen Tod hinaus sorgt. Also versorgen, sich kümmern, ist etwas anderes, als sich Sorgen machen. Also wir werden kaum drumherum kommen, dass wir uns Sorgen machen, dass sorgenvolle Gedanken auf uns kommen. Das werden wir nicht ändern können. Wenn wir Kinder haben, dann werden wir uns Sorgen um sie machen, wie es ihnen geht, wie es ihnen gehen wird. Wenn wir Menschen lieben, werden wir dasselbe tun. Wir werden uns Sorgen machen, das ist ganz normal. Und Christus verweist uns auf den Vater und sagt, macht euch keine Sorgen. Der nächste Punkt, der vom Tod in unserem Leben spricht, kennen wir alle, haben wir oft genug gehört, das ist die Sünde. Klar, was steht im Römer? Der Sünde sollt, ist der Tod. Also noch treffender geht es wohl kaum. Ja? Aber Christus hat den Tod überwunden. Wir werden sündigen. Ich habe euch davon schon erzählt. Im ersten Johannesbrief schreibt der Johannes davon, dass wir sündigen. Und das in einem sehr interessanten Zusammenhang. Er sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi wird uns fortlaufen von aller Sünde reinigen. Also wir sind im Licht, wie Christus im Licht ist. Wir haben Gemeinschaft mit Christus und sündigen. Denn sein Blut muss uns fortlaufend reinigen von dieser Sünde. Also wir werden sündigen. Es gibt ja auch welche, die dann so predigen und sagen, wir sind keine Sünder mehr, wir müssen uns als Gerechte sehen. Ja, wir dürfen uns als Gerechte sehen, aber nicht aus uns. Und wenn wir auf uns schauen, dann müssen wir sehen, wir sind Sünder, die der Erlösung bedürfen. Und Gott sei gepriesen, wir sind erlöst durch Christus. Angst ist ein Punkt, der den Tod in unser Leben uns schmecken lässt, wo wir ihn riechen können. Und damit meine ich jetzt nicht die Angst, dass wenn du mit 120 über die Autobahn fährst und ein Reh springt über die Autobahn, diese Angst, dass du dort reinfahren könntest, ist äußerst berechtigt. Sondern ganz andere Ängste. Ängste, ob du auch genügend gefallen könntest auf deiner Arbeitsstelle. Ob deine Freunde auch zu dir stehen. Ob dein Ehepartner bei dir bleibt. All solche Ängste, die rational betrachtet sicherlich auch immer wieder mal einen Grund haben, diese zu haben. Aber Jesus kommt wieder und sagt nicht, habt keine Angst. Sondern er kommt und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Euren Frieden lasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch. Ein weiteres Beispiel ist Krankheit. Wenn wir an Körper oder an Geist erkranken, dann ist das auch ein Zeichen der Vergänglichkeit, des Todes, die in unser Leben hineinkommt. Und dann können wir jetzt die Haltung einnehmen und sagen, in der Bibel stehen die Verheißungen, ich bin der Herr, dein Arzt und so weiter. Und wenn ich nur richtig glaube, dann wird Gott mich heilen. Die Haltung können wir einnehmen, das wird ziemlich anstrengend werden, weil dann letztlich du dauernd beschäftigt bist mit deinem Glauben, wobei du besser mit deinem Glauben beschäftigt sein solltest, das hört sich jetzt seltsam an, ja? Aber zur Erklärung, wo das immer gepredigt wird, du musst genügend glauben an die Verheißungen und dann wirst du auch Heilung erleben. Dann ist Glauben eine Leistung, irgend so ein mystisches Ding, irgend so was, was du kaum packen kannst, irgendwie so was man versucht umzusetzen, indem man Bibelverse rezitiert und betet und überhaupt nichts Negatives redet und so weiter. Glauben der Bibel ist eigentlich, und das meine ich, du solltest dann lernen zu glauben, ist Vertrauen. Auf Gott vertrauen. Das heißt, ich bin krank, du bist krank, irgendjemand unter uns ist krank. Und wir kommen gemeinschaftlich, vertrauensvoll zu unserem Herrn, legen ihm das vor und sagen, du bist unser Herr, unser Arzt. Heile du. Und dass wir dann auch darauf vertrauen, dass Gott dann auch ziemlich gut weiß, wie er damit umgeht. Die endgültige Heilung, die wird es geben. Eben in dem, worüber ich rede, in der Auferstehung. Paulus spricht von der Kraft der Auferstehung. Und er ist jemand, der eigentlich ziemlich genau weiß, wovon er da redet. Denn als er durch die Lande gezogen ist, also nachdem er dann aufgehört hat, durch die Lande zu ziehen, um die Gemeinde zu verfolgen, als er dann selber zur Gemeinde gehört und durch die Lande zog, um Christus zu verkündigen, da hat er die Kraft der Auferstehung mehrfach in seinem Leben erlebt. Er schreibt, dass er Zeiten erlebt hat, wo er nichts zu essen hatte, wo er keinen Schlafplatz hatte und all solche Dinge. Aber es gibt in der Apostelgeschichte eine Schilderung, Apostelgeschichte 14, nur in zwei Versen erwähnt. Das ist so ein typisches paulinisches Understatement, wird dann nur mal ebenso in zwei Versen erwähnt. Apostelgeschichte 14, 19 und 20, da steht, es kamen aber aus Antiochia und Ikonien Juden an und nachdem sie die Volksmenge überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. liest man so drüber weg. Habt ihr mal einen Bericht gesehen über Steinigung? Passiert ja heute noch in den diversen Ländern des Nahen Ostens. Schon mal gesehen? Also wenn eine Steinigung da passiert, so war das damals auch, da kamen die dann nicht an mit so kleinen Kieselsteinchen und haben da du Böser so geworfen, sondern die kamen mit faustgroßen bis solchen Steinen an und damit wurdest du gesteinigt. Und wenn eine Steinigung losging, dann war da wie ein Volksfest. Das sprach sich sofort rum. Ja, da kamen sie überall an, um mitzumachen. Wenn ihr denkt, wie grausam, es war so im Mittelalter hier auch noch sehr üblich, dass wenn irgendwelche Leute gehängt, geköpft oder ähnliches wurden, dass da ein Volksfest draus gemacht wurde. Hier, bei uns. Also wir waren doch auch nicht besser. Also Steinigung bedeutet, dass ein Mensch mit schwersten Steinen, mit Wucht beworfen wird. Das heißt, dass derjenige, der gesteinigt wird, mindestens etliche Knochenbrüche hat, Platzwunden, Blut überströmt ist und damals, wie heute, sind die Leute eigentlich recht gründlich. Die hören nicht auf, bevor sie nicht sicherlich meinen, dass der Gesteinigte tot ist. So wie wir das da auch gelesen haben, denn sie schleppten ihn aus der Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Und ich bin mir sicher, er war tot. Da gibt es Ausleger, die sagen, ah, sie meinten nur, dass er tot war. Paulus war nicht wirklich tot. Okay, wenn wir uns darauf einlassen, dann ist der nächste Vers aber trotzdem der absolute Hammer. Also jemand, wo du davon ausgehen kannst, dass der Rippen gebrochen hat, Arme gebrochen hat, Beine gebrochen hat, Schädel gebrochen hat, Platzwunden, weiß ich noch alles, steht auf und geht in die Stadt. Mach mir das mal vor. Ich bin der festen Überzeugung, dass Paulus hier tot war und Gott ihn von den Toten wieder auferweckt hat, sofort, und ihn geheilt hat. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass er aufsteht und wieder in die Stadt geht und am nächsten Tag mit Barnabas fröhlich seine Wege zieht. Und glaub mir, wenn der aufgestanden wäre, so blutend und so weiter alles, und wieder in die Stadt sich geschleppt hätte, dann hätten welche gesagt, oh, wir waren nicht gründlich genug, die Steine wieder raus. Das hat aber niemand gemacht. Ich kann mir vorstellen, wie das war. Wie Paulus dort in die Stadt zurückkam, das war wahrscheinlich ähnlich wie Jonas damals nach Ninive reinkam. Dass alle, die ihn gesehen haben, gesagt haben, oh, der Herr muss mit ihm sein. Paulus wusste, was die Kraft der Auferstehung bedeutet. Okay, dass wir gesteinigt werden, ist eigentlich eher nicht zu erwarten, also seid beruhigt. Zumindest ist hier nicht. Und wenn ihr nicht in den falschen Ländern Urlaub macht und meint, ihr müsst jetzt unbedingt jeden missionieren, wird euch das wahrscheinlich auch nicht passieren. Noch nicht, wer weiß, was auch hier auf uns zukommt. In der letzten Woche ging durch die Medien, dass in England ein Straßenprediger festgenommen wurde, weil er auf Nachfrage, was denn Sünde sei, einen Bibelvers zitiert hat, wo unter anderem auch Homosexualität erwähnt wurde. Und ja, rein zufällig war der Vertrauensmann der homosexuellen und transsexuellen Polizisten anwesend, hat ihn ermahnt, er solle nicht weiter predigen, er hat natürlich weiter gepredigt. Und dann wurde er festgenommen und erst mal 7 Stunden auf der Wache im Knast festgehalten unter scharfen Verhören und so weiter. Weil er einfach die Bibel zitiert hat. Wie kann das sein, dass das Minderheitenschutzgesetz, das europäische Minderheitenschutzgesetz, das in England ziemlich scharf schon umgesetzt wird seit geraumer Zeit, und es gibt etliche Bemühungen innerhalb der Europäischen Union, das für alle Länder schärfer zu machen. Dann wird es gefährlich, wenn du außerhalb dieser Mauern sagst, Christus ist der einzige Weg zu Gott. Aber noch ist es nicht so. Und die Kraft der Auferstehung hat Paulus eben nicht nur an diesem einen Tag erlebt, sondern die Kraft der Auferstehung war etwas, was ihn mehr und mehr begleitet hat, wonach er sich sehnte. Was ist denn die Kraft der Auferstehung? Also was die Auferstehung ist, da kommen wir ja nur mit klar, dass jemand tot und Gott bringt ihn wieder zum Leben. Ja, und die Auferstehung zum ewigen Leben, da bleibt es nicht nur dabei, sondern wir werden entrückt zu Gott. Gut, das kriegen wir ja nur hin. Und was ist die Kraft der Auferstehung? Habt ihr eine Idee? Die Kraft der Auferstehung, können wir ja sagen, ist auch die Kraft, die Leben gibt. Kann man sagen, ne? Dort, wo Tod ist, gibt sie Leben. Und die finden wir schon in der Schilderung der Schöpfung im ersten Buch Mose. Da lesen wir, dass die Erde wüst und leer wurde. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht über Schöpfung und Evolution predige. Können wir bei einem Männerfrühstück machen, das wäre mal was. Die wurde nämlich leer, die Erde, steht dort in 1. Mose 1, Vers 2. Nicht war, sondern wurde. Und über den Wassern schwebte es auch wieder. Ach, das ist wieder ein Wort, das da im Hebräischen steht, das kann man so schlecht übersetzen. Also energiegeladen, vibrierend schwebte der Heilige Geist über dem Wasser. Das meint das, was da steht. Ja, dass der Geist über den Wassern schwebte, aber nicht wie so ein ruhiger Wind, sondern richtig energiegeladen, erwartend schwebte der Heilige Geist über dem Wasser. Hollywood wird das vielleicht darstellen mit Blitzen und Donnern, wo alles darauf wartet, dass der Regen fällt. Und dann sprach der Herr, es werde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da haben wir den Vater. Und der Geist schwebte über den Wasser. Und Gott sprach. Kurzer Sprung, Johannes, Evangelium, Kapitel 1. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Mensch. Und das ist Jesus. Wenn wir lesen, Gott sprach, haben wir Jesus. Und wer hat das umgesetzt, was der Vater sprach durch Jesus? Der Heilige Geist. Er ist die Kraft der Auferstehung. Und Jesus hat gesagt, ich muss gehen. Wenn ich aber gehe, so wird der Vater euch den Heiligen Geist schicken, den Parakletos, den Verteidiger, der bei euch sein wird. Durch den Heiligen Geist wurden wir gezeugt in Christus. Also der Heilige Geist ist es, der uns nachgeht, der unser Herz öffnet für das Wort Gottes, für das Evangelium. Der Heilige Geist überführt uns von der Sünde. Der Heilige Geist bringt uns in die Wiedergeburt hinein, gezeugt durch den Heiligen Geist, finden wir an einer Stelle der Bibel. Und da hört er nicht auf, sondern er will Wohnung in uns machen. Und wie Jesus sagt, wenn du von dem Wasser trinken würdest, das ich dir gebe, sagt er zu der Frau am Brunnen, dann würde es in dir zu einem Quell lebendigen Wassers werden und du würdest nie mehr dürsten. Und das sagt er von dem Heiligen Geist, der kommen sollte, den du zu trinken bekommen hast. Aus dem heraus du lebst, leben solltest. Und ich denke, dass es wirklich Sinn macht, dass wir die Kraft der Auferstehung in unserem Leben, dass wir dem nachjagen, so wie Paulus. Dass wir wissen, die ist uns verheißen, sie ist bei uns. Der Heilige Geist ist nicht nur als Ratgeber bei uns, der uns führt, wenn wir mal eine Bibel lesen. Oder der im Gebet uns vermittelt, was Gott uns sagen möchte, er ist wirklich bei uns. Und neben dieses Bild, dass der Heilige Geist über unser Leben schwebt wie damals über den Wassern, energiegeladen, abwartend, voller Leben, voller Kraft, dass er hineingeben will in dein Leben. Und wenn der Tod in dein Leben anklopft, dann weißt du, die Kraft der Auferstehung ist bei mir. Christus ist bei mir. Meine Hoffnung besteht darin, dass Christus nicht nur gestorben, sondern dass er auferstanden ist von den Toten. Der Tod ist nicht zu verleugnen, der ist da, den können wir sehen und spüren. Aber die Auferstehung ist tagtäglich auch da. Das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Kraft des Lebens in Christus. Den jagt Paulus nach, er hat alles aufgegeben. Die Gute Nachricht-Übersetzung sagt freundlicherweise, dass er das als Dreck erachtet. Ich glaube, die Elberfelder sagt Ähnliches. Und Luther ist ziemlich kräftig in seiner Sprache. Er sagt das, was da steht. Da steht Kot. Dass er alles das, was er früher als wichtig empfand, als Pharisäer, dieses ganze Bibelwissen, dieses ganze Diskutieren können und so weiter, und alles, was ihm Ruhm gab, was ihm Ehre gab, als Pharisäer und Schriftgelehrter, dass er es als Dreck erachtet, als Kot im Vergleich zu dem, wonach er jetzt jagt. Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und die gilt nicht nur dem Gottesmann Paulus, die gilt dir und mir. Also wo immer du in deinem Leben gerade vor Herausforderungen stehst, wo vielleicht Druck da ist, Sorge oder Angst oder Krankheit, hoffe auf die Kraft der Auferstehung. Und lass uns wirklich immer wieder gegenseitig ermutigen mit den Worten, Christus ist auferstanden. Und wir werden mit ihm auferstehen. Es wird der Tag kommen, wo alle Krankheit abfällt, alles Leiden, wo es kein Weinen mehr geben wird, keine Tränen, kein Leid. Und wir werden mit Christus sein in der Ewigkeit. Wandeln im Licht. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Ich habe mir das schon oft vorgestellt, ihr auch? Schon mal drüber nachgedacht, wie das so wohl sein wird, wenn wir bei Gott sind, entrückt in alle Ewigkeit? Das wird nicht so sein wie der Münchner im Himmel. Also wir sitzen nicht auf Wolke 7 mit der Harfe in Hand. Luja, Rogi! Sakrifix, Luja! Kennt ihr das? Kennt ihr nicht den Zeichentrickfilm nach Münchner im Himmel? Müsst ihr direkt ins Internet bei YouTube, müsst ihr euch angucken, das ist irre. Dieser Münchner landete ja schließlich, eigentlich wurde er dann als Bote eingesetzt, damit die bayerische Regierung göttliche Weisheiten bekommt, und irgendwie, als er dann runtergeschickt wurde, ist er irgendwo in einem Brauhaus gelandet, und seitdem wartet die bayerische Regierung, sagen die, auf die Eingebung des Herrn. Also so wird es nicht sein. Wir werden nicht auf Wolke 7 sitzen mit einer Harfe in der Hand. Und wir brauchen auch kein Gold mitzunehmen und Diamanten. Also es gibt ja da so eine Geschichte davon, dass ein reicher Mann in den Himmel kommt. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, dass ein reicher Mann in den Himmel kommt und er hat eine Taschen bei sich und eine Sondergenehmigung, die er dann dem Petrus sagt, sagt, ich habe eine Sondergenehmigung, dass ich das mitbringen kann. Wie, was, normalerweise bringt man hier nichts mit. Ja, aber ich habe die Sondergenehmigung von Gott bekommen. Petrus klärt das ab, tatsächlich, der hat die Sondergenehmigung. Ja, was hast du denn da? Und guckt in die Taschen rein, sieht Goldbarren, guckt hoch, Pflastersteine bringst du mit? Das neue Jerusalem, die Pflastersteine werden aus Gold sein. Also vergesst ein bisschen Geld, was du hier hast, selbst wenn du Milliardär sein solltest. Der Reichtum, der auf uns wartet. Die Schönheit, die auf uns wartet. Allein die Vorstellung, es wird kein Leiden mehr sein. Es wird keine Sünde mehr sein. Kein gegenseitig Verletzen. Kein Misstrauen. Keine falsche, schleimige Liebe, sondern richtig echte Liebe. Unglaublich. Ich versuche mir das immer wieder vorzustellen, ich krieg's nicht hin. Aber ich habe Sehnsucht danach. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das wird toll sein, wenn wir bei ihm sein werden. Aber bis dahin ist die Kraft der Auferstehung für uns da. Und wir können wie Paulus alles das, was wir an eigenen Werken, an eigenen Vermögen erarbeitet haben, so wie Paulus, als vergeblich, als Dreck, als Kot betrachten, im Vergleich zu dem, was Christus uns verheißen hat. Und wir können ihm nacheifern, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Das ist der Schlüssel, denke ich, warum Paulus diesen ganzen nachjagt. Weil er von Christus ergriffen ist. Und das ist mein Wunsch für dich. Wenn du es noch nicht bist, von Christus ergriffen. Oder das irgendwie verloren gegangen ist in deinem Leben. Lass dich ergreifen von Christus. Lass dich hinführen, dass du ergriffen bist von Christus, dass du nicht mehr wegsehen kannst von ihm, von seiner Herrlichkeit, und dass deine Sehnsucht zu ihm hin ist. Und jage dem nach, wonach Paulus nachjagte. Amen.
Amen.